Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, freue mich, dass ihr da seid. Und auch über das Lied habe ich mich sehr gefreut, weil es inhaltlich sehr stark meine Predigt heute widerspiegelt. Herrlichkeit und Majestät und das Kreuz. Und wir sind ja im Johannesevangelium und sind in Kapitel 12. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Johannes Kapitel 12. Und wir sind jetzt ab Kapitel 12 eigentlich in der Phase des Lebens des Herrn Jesus, wo er kurz vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung steht. Es sind vielleicht noch 5, 6 Tage, bis Jesus am Kreuz hängen wird. Und die Zeit wird immer knapper. Und wir haben auch gesagt, dass ab Kapitel 13 dann sich mehr oder weniger der öffentliche Dienst, den der Herr Jesus 3 Jahre tat, sein Ende findet. Und wir werden am Ende von Kapitel 12 feststellen, dass nochmal ein letzter Aufruf stattfindet an sein Volk. Bevor er dann Richtung Gethsemane und dann die Zeit mit seinen Jüngern noch verbringt und dann Gethsemane kommt und das Kreuz. Und ich möchte mit euch heute Morgen die Verse 27 bis 33 lesen. Johannes Kapitel 12, ab Vers 27. Da heißt es, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel und ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menschen nun, die dabei standen und dies hörten, sagte, es habe gedonnert. Andere sagen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Lass uns noch mal beten. Vater, wir kommen wie immer mit leeren Händen zu dir und bitten dich, dass du sie füllst. Hilf uns, Herr, dass wir jetzt alles, was uns bewegt, vieles, was uns traurig macht, einfach zu dir bringen können und dürfen und ablegen dürfen, sodass wir ja, offen sind für dein Reden, dass du uns begegnen kannst, segnen kannst, herausfordern kannst, erneuern kannst, unser Herz veränderst. All das, darum wollen wir dich bitten und dazu brauchen wir deine Gnade und deinen Segen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte zu Anfang, ich habe diese Frage am Mittwoch auch im Mitarbeiterbesprechung im Neuen Land gestellt und habe auch den Text vorgelesen. Die sind also etwas im Voraus gegenüber dem Rest, die jetzt nicht dabei waren. Was denkt ihr, ist die Grundbotschaft der Bibel? In einem Satz, ich möchte jetzt nicht eine theologische Auslegung haben, aber was würdet ihr sagen, ist die Grundbotschaft der Bibel, was ist das Herzstück des Wortes Gottes? Worum geht's? Jetzt seid ihr dran. Auferstehung, ja, das Kreuz. Gute Nachricht unserer Begnadigung. Noch was? Ja? Ja? Der Sieg über den Tod hat alles so ein bisschen in Richtung Kreuz zu tun, ja? Ich glaube, wenn ich sagen würde, das Kreuz ist so das Zentrum eigentlich der Bibel und der biblischen Botschaft, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, jawohl. Ja, aber wohin führt denn das? Und wenn ihr den Text jetzt mal gelesen habt, aufmerksam gelesen habt, wir haben ja, wenn ihr euch erinnern könnt, in Kapitel 12 3 Überschriften gegeben. Ist noch nicht so lange her. Das Kapitel 12 kann man in 3 Phasen sozusagen gut überschreiben. Die erste Phase war welche? Da sehen wir Maria, wie sie Jesu Füße salbt. Wie haben wir das genannt? Weiß das jemand noch? Welch eine Verschwendung! Ja, also wenn ihr darüber nachdenkt, also im positiven Sinne, sie verschwendet ein ganzes Jahresgehalt an den Füßen Jesu. Alles, was sie hatte, all ihre Liebe, drückte sie dadurch aus, indem sie dieses Parfüm nahm und zerbrach und die Füße Jesu salbte. Dann sehen wir aber auch in Kapitel 12, welch ein Verrat. Denn Judas Iskariot nimmt 300 Dinare und verrät seinen Herrn. Also er ist in dem Prozess des Verrats. Also welch ein Verrat. Und der dritte Teil, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist welcher Teil? Fängt auch mit V an. Welch eine Verherrlichung. Und interessant ist eben, dass hier der Kontext ja eigentlich, hier geht es darum, dass Jesus über seinen Tod berichtet. Er erzählt, dass das Weizenkorn, das war das letzte Mal, wo wir darüber nachgedacht haben, das Weizenkorn in Vers 24, wenn es nicht stirbt, bleibt es allein. Wer war das Weizenkorn? Oder wer ist das Weizenkorn in diesem Beispiel? Ha? Jesus. Ja, Jesus. Er vergleicht sich hier mit dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und sterben muss, damit was geschieht? Frucht. Wir sind Teil dessen. Ja? Wir sind Teil dieser Frucht. Ja? Jesus musste sterben und er benutzt hier ein Bild. Aber in unserem Text heute Morgen wechselt er, er spricht jetzt ganz offen über seine Kreuzigung, über seine Erhöhung. Und was das dann beinhaltet, das werden wir gleich nochmal betrachten. Aber jetzt im zweiten Teil unseres Abschnittes, den wir heute gelesen haben, redet Jesus ganz offen von seiner Kreuzigung. Und was ist der Schwerpunkt, wenn er über seinen Tod redet, wenn Jesus über seinen Kreuzestod nachdenkt? Wo liegt da der Schwerpunkt bei ihm? Was war sein Ziel? Ist das schwierig? Das Willen des Vaters zu tun, ja? Genau, du hast gut aufgepasst, du warst ja auch in der Mitarbeiterin gerade. Gott zu verherrlichen, seinen Vater zu verherrlichen. Dreimal in unserem Text, wenn ihr das lest, sagt Jesus hier, Vater, verherrlich. Also er ringt erstmal, wir gucken uns gleich nochmal ein bisschen näher an den Text, aber in Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Als Jesus über seinen Tod nachdenkt, über seine Kreuzigung, denkt er an die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass die zentrale Botschaft, wenn wir zu der Ursprungsfrage zurückkommen, ja, es ist das Kreuz. Warum? Weil durch das Kreuz können wir wieder Verbindung mit dem Vater aufnehmen. Nur so können wir auch ein Leben führen, das Gott verherrlicht, richtig? Okay, wenigstens einer. Ja? Aber es führt dahin, dass am Ende Gott, der Vater, herrlich präsentiert wird, gezeigt wird, seine Herrlichkeit. Und ich glaube, dass das eigentlich das Ziel ist, wohin alles führt. Es führt dahin, dass Gott verherrlicht wird. Das könnt ihr in verschiedenen Stellen im Alten wie im Neuen Testament nachlesen. Ich gebe euch nur mal ein paar Beispiele. Der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes, um was zu tun? Warum sind wir Gott ähnlich geschaffen? Um ihn zu verherrlichen, um das wiederzuspiegeln, wer er ist. Denken wir an die Schöpfung. Also Psalm 19, lest ihr mal. Die Himmel erzählen von was? Von der Herrlichkeit Gottes. Warum ist das Weltall so riesig, wenn wir nur so einen kleinen Bruchteil sehen? Weil es widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes. Ja? Im 1. Korinther 10, Vers 31, weiß jemand, was da steht? Da steht, dass Paulus sagt, alles, was ihr tut, sei es Essen oder Trinken, zu was dient? Zur Ehre Gottes. Schon mal drüber nachgedacht, wenn du eine Pizza isst, die zur Ehre Gottes essen, wie immer das jetzt aussehen mag, es heißt, dich bewusst zu machen, dass eigentlich alles, unser ganzes Leben, eigentlich etwas sein sollte zur Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Er will groß werden. Er möchte verherrlicht werden. Er ist ein eifersüchtiger Gott, heißt es im Alten Testament. 2. Buch Mose, 34. 5. Buch Mose. Und er teilt seine Ehre mit wem? Mit keinem. Also alles führt eigentlich dazu hin, dass Gott groß wird, dass Jesus groß wird, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn wir das Leben des Herrn Jesus anschauen, das war sein Lebenselixier. Er wollte das tun, was den Vater ehrt. Und selbst kurz vor dem Tod, vor der Kreuzigung, und wir lesen mal hier Vers 27, das war kein einfacher Weg, auch für Jesus nicht. Er sagt hier, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Was spiegelt das wider? Warum war Jesus erschüttert? Wir sprechen hier von dem Sohn Gottes. War er erschüttert, weil jetzt Leid, das körperliche, physische Leid auf ihn zukam? Ich glaube er nicht. Obwohl das auch Teil ist, er war auch ganz Mensch. Aber wenn wir die Geschichte der Mission zum Beispiel lesen, da sind viele Menschen singend für ihn Jesus in den Tod gegangen. Die haben sich gefreut, für Jesus zu leiden. Auch die Jünger, heißt es dann, sie wurden geschlagen in der Apostelgeschichte. Und dann heißt es, und sie gingen freudig ihren Weg von dannen, weil sie würdig geachtet worden waren, Schmach zu leiden. Also glaube ich nicht, dass vorherrschend hier dieses Erschüttertsein ein Respekt oder eine Furcht oder wie auch immer vor dem physischen Tod, vor dem Qualen war. Sondern ich glaube, die größte Not, die Herr Jesus hatte, war welche? Ja? Die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, mit der Sünde sich zu identifizieren, was völlig fremd war. Wenn ihr das nachlest in 2. Korinther 5, heißt es, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde, und das freiwillig, er wurde getrennt, er musste am Kreuz beten, hat er gebetet, Vater, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, dieses Erschüttertsein, er wusste, was auf ihn zukam, es war nicht das körperliche Leid, sondern ich glaube, es war diese Trennung zu erfahren, mit der Sünde sich zu identifizieren, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und wir könnten vielleicht meinen, naja, hier ringt er vielleicht mit dem Willen des Vaters. Und ich denke, das ist nicht falsch. Es ist definitiv keine Sünde. Wenn wir kämpfen mit der Sünde, dann ist das keine Sünde. Und auch später im Garten Gethsemane, da wird es ja noch intensiver. Wo er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er rang und seine Blut und seine Schweißtropfen wurden wie Blut. Er rang damit, aber er sagt dann, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und hier sagt der Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und dann kommt dieser Ausspruch, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht, und will ihn wiederum verherrlichen. Und ich habe hinter diesem Text eine 3 geschrieben. Warum dann eine 3? Weil das war das dritte Mal, dass eine Stimme vom Himmel, der Vater vom Himmel sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Und das sind 3 verschiedene Ereignisse. Weiß jemand die? Also die dritte wissen wir jetzt. Was waren die anderen beiden? Die Taufe, das war die erste. Das war die Einsetzung oder die Bestätigung seines Dienstes. Matthäus 3. Was war die zweite? Wo Gott... Die Verklärung, Matthäus 17. Ja, also Matthäus 17 ist die Verherrlichung, Mose, ne, und war dabei und Elia und kommt eine Stimme und sagt, dies ist mein Sohn, an dem ich einmal wohlgefallen habe. Und hier finden wir das dritte Mal, dass Gott sozusagen mit einer Stimme bestätigt, ich habe ihn verherrlicht, ich werde ihn wiederum verherrlichen. Wir sind eins. Und dann heißt es hier, die Menge aber, nun die da stand und dies hörte, sagte es habe gedonnert. Erinnert euch diese Aussage an irgendeinen Text in der Bibel? Hier sind also Leute, die eine Stimme hören aus dem Himmel und die einen sagen, es donnert, die anderen sagen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortet, diese Stimme ist nicht meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Wie viel vernimmt ein Mensch, der ohne die Beziehung zu Gott lebt, von dem Geist Gottes? Nichts. Nichts. Können wir nachlesen in 2. Korinther und 1. Korinther dass der natürliche Mensch, der vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Und die Menschen interpretieren das hier, aber Jesus sagt, dass diese Stimme ist nicht für mich. Denn Jesus wusste, dass er im Willen Gottes lebt. Aber für euch. Auch hier wieder ein Ruf an das Volk. Er ist ja jetzt hier mit den Juden zusammen, einer großen Menge von Menschen zusammen. Und dann, ich gehe jetzt erstmal mit euch durch den Text und dann die entscheidende Frage, die ich heute euch stellen möchte und wo wir hoffentlich Antworten finden, ist, wie, in welcher Verbindung steht das Kreuz oder wie spiegelt das Kreuz die Herrlichkeit Gottes wider? Das ist eigentlich unser Thema heute. Wie spiegelt das Kreuz, das ja mit Schmach, Leid, Trennung, Schmerz zu tun hat, eigentlich die Herrlichkeit Gottes wider? Wo können wir das sehen? Am Kreuz. Und wie drückt sich das aus? Das ist unser Thema heute eigentlich. Aber ich möchte mit euch nochmal kurz durch den Text erstmal gehen und dann wollen wir uns dieser Frage stellen. Nachdem Jesus das interpretiert und sagt, diese Stimme ist nicht für mich geschehen, sondern für euch, habe ich wieder eine Zahl 3 stehen. Vers 31 sind wir jetzt. Ich möchte mit euch ja versuchen, erstmal den Text zu verstehen. Das ist immer wichtig, wenn ihr die Bibel lest, versucht erstmal zu beobachten, Fragen zu stellen, den Inhalt zu verstehen, bevor ihr anfangt, darüber nachzudenken, was bedeutet das und wie wende ich das an. Das ist eigentlich so das Prozedere, was ich mal mache. Ich lese erstmal den Text, versuche nachzudenken darüber, was wird hier ausgesagt, worum geht es hier eigentlich. Dann versuche ich, den Inhalt mehr zu verstehen, worum es geht inhaltlich. Und dann versuche ich, das irgendwie umzusetzen auf unseren Alltag. Das ist so das Prinzip. Hier in Vers 31 erklärt Jesus jetzt ganz offen, was geschehen wird, ein paar Tage später. Man könnte sagen, es ist die Lehre des Kreuzes und der Inhalt des Kreuzes. 3 Dinge werden hier genannt. Er sagt, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Es ist interessant übrigens, wenn der Herr Jesus über seinen Kreuzestod redet, redet er immer in der Vergangenheit, als wenn es schon geschehen wäre. Finde ich sehr spannend. Für ihn war das schon Tatsache, für ihn war es schon abgeschlossen, das Werk war schon vollendet. Er ging aber, musste natürlich noch durchgehen. Aber für ihn war es schon das Gericht, er geht über diese Welt. Das Kreuz war noch vor ihm. Und trotzdem, er geht hier ein Gericht. Wir werden gleich uns fragen, welches Gericht ist hier gemeint? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, jetzt ergeht ein Gericht? Das ist das Erste, was passiert. Das Zweite ist, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und das Dritte, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Da werfen sich für mich zumindest viele Fragen auf. Für euch auch? Wenden wir uns dem Ersten zu. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Was meint Jesus damit? Was denkt ihr? Welches Gericht ist hier gemeint? Ein Gericht. Vielleicht fällt euch ein Text ein in Johannes 16, wo ähnlich das formuliert wird. Ich lese euch das mal vor. In Johannes 16, könnt ihr noch weiter nachdenken. Vers 8, da spricht er von dem Kommen des Heiligen Geistes. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Welches Gericht ist hier gemeint? Was meint der Herr Jesus, wenn er sagt, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt? Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, Satan kommt ja hier auch vor, ja, der Fürst dieser Welt. Jeder Mensch. Ich glaube, hier im Kontext spricht er erstmal über das Gericht seines Volkes, weil Jesus kam zuerst zu wem? Zu seinem Volk. Und wie heißt es in Johannes 1? Er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht an. Das heißt, mit dem Kreuzestod ist sozusagen das Gericht über sein Volk vollzogen. Und interessant finde ich, wenn ihr mal durchdenkt, wer stand denn vor Gericht? Es war Jesus. Das Volk urteilte über Jesus und sie sagten ein paar Tage vorher noch Hosanna zu dem Sohn des Davids. Und sie freuten sich, dass der Messias in die Stadt Jerusalem kam. Und wenige Tage später riefen sie was? Kreuzige ihn. Sein Blut kommt über uns. Matthäus 27, 25. Könnt ihr nachlesen. Sein Blut komme über uns. Und interessant ist, dass Jesus hier sagt, liebe Leute, ich stehe nicht vor Gericht, sondern ihr. Ihr seid eigentlich die, die vor Gericht stehen. Und das Urteil ist gefällt. Und nicht nur das Volk, sondern im Grunde genommen jeder Mensch steht unter dem Gericht Gottes. Richtig? Johannes 3 drückt das so aus, am Ende ist, dass der Zorn Gottes über uns bleibt, wenn wir nicht glauben. Das ist der allgemeine Zustand des Menschen. Wir sind Verurteilte. Und der Sünde Sold ist was? Der Tod. Also Gericht, nicht Jesus wurde gerichtet. Er wurde gerichtet, wenn man so will, in Bezug auf unsere Schuld und Sünde. Aber er stand nicht vor Gericht, denn er war ohne Sünde. Aber durch den Kreuzestod wurde Gericht gehalten über alle Menschen. Jeder Mensch ist verurteilt. Und haben Mangel, Römer 3, Vers 23, des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir haben alle Mangel. Und das spiegelt sich in unserer Gesellschaft definitiv wieder. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was geschieht am Kreuz? Der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen. Was wollte Jesus damit ausdrücken? Hinausgeworfen aus der Welt. Der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen. Er wird entmachtet. Könnte man auch sagen. Gibt es dafür Bibelverse? Weiß jemand Bibelverse, über die das so ein bisschen widerspiegeln? Es gibt ein paar.
Ich habe eine Antwort darauf.
Ja.
Ich komme aus dem Leben, was nicht gut ist, wie du weißt. Aber ich weiß, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, was auch in der Bibel fest ist, dass ich dann freigesprochen bin, wenn ich als Sünder das bekenne vor Jesus, komme ich in kein Gericht, also bin ich auch kein Vorurteil.
Genau, das ist das Evangelium.
Noch eins möchte ich nochmal sagen, in den Raum schlagen. Jesus hat am Kreuz den absoluten Sieg über das Böse, was uns anfällt, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, hat er bewegt, angeklagt, wie still Jesus helfen mir. Dann hat er die Macht, weil er das Leben ihm gegeben hat, zu handeln. Und das wird er aus Liebe immer machen.
Ja.
Nicht auf der Straße.
Definitiv. Definitiv. Und jetzt wollen wir da ein bisschen Bibel noch drunter packen. Ja, ist immer gut, von der Bibel her zu argumentieren. Das ist alles richtig. Ja? Ich gebe euch mal ein paar Verse, wo ihr einfach drüber staunen könnt, was das heißt, dass der Feind entmachtet ist. In Hebräer 2, Kapitel 2, Vers 14, da heißt es, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Jesus musste Mensch werden, um was zu können. Warum musste Jesus Mensch werden? Hätte Gott nicht, er hat das Weltall mit einem Wort erschaffen, warum musste Gott Mensch werden? Hätte das nicht Problem der Sünde nicht anders lösen können? Einfach nur Sünde hinweg, Feind hinweg, Teufel hinweg. Ja, zum Beispiel, Jesus hat sein Gesetz einzuhalten. Warum musste Gott Mensch werden, damit er sterben konnte? Ja, das ist die Anwendung. Aber hört mal genau zu, was der Vers uns sagt. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut, also wir, ja, die Menschen, an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen, ja, dessen teilhaftig geworden, also er ist Mensch geworden, ja, kommen wir gleich, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Verstehen wir das? Was für eine herrliche Aussage. Jesus wurde Mensch, um sterben zu können, anstelle von uns, die wir es eigentlich hätten verdient, um den, wie es hier heißt, die Wirksamkeit außer Kraft zu setzen, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der Tod ist besiegt. Der Teufel ist besiegt. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Auch. Gehen wir noch einen anderen in 1. Johannes, Kapitel 3. Es ist immer gut, wenn wir die Bibel sprechen lassen und das, alles das, was wir so an Gedanken und was unser Herz bewegt, immer auch mit dem Wort Gottes sozusagen untermauern. Da heißt es in Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das ist sein Wesen. Und jetzt heißt es, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels, was? Zerstöre. Ja? Und das geschah am Kreuz. Er hat den Teufel, die Macht, ihm weggenommen, besiegt. Und das, was es am besten ausdrückt, ist in Kolosser Kapitel 2. Lass uns den auch nochmal lesen, Kolosser Kapitel 2. Vers 15. Kapitel 2 würde helfen. Also heißt es hier, also als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hier ist mehr so dieser Triumphzug, der stattfand. Wisst ihr, das Kreuz ist ja in der Welt etwas, was so als Niederlage betrachtet wird. Dabei war es der größte Triumph, der je stattgefunden hat in dieser Welt. Und wisst ihr, in Galater 3 heißt es, verflucht ist der, was? Der am Kreuze hängt. Das ist das, was die Welt sieht, was damals die Römer sahen, was die Juden sahen. Aber es war der größte Triumph, der je stattgefunden hat. Und hier wird in Kolosser 2 wird dieser Triumphzug, das heißt so, wenn ein Feldherr in die Stadt zurückkam, dann war da ein Riesenfest. Der kam dann mit so einem Reiterzug hinein, mit seinem Gefährt, und das war ein Triumphzug. Und das ist das, was am Kreuz stattfand. Und das ist das, was Jesus hier mit diesem Begriff ausdrücken will. Verherrliche deinen Namen. Es war dieser Triumphzug, der stattfand am Kreuz, wo der Fürst dieser Welt und der Tod, die Macht des Todes gebrochen wurde. Und das Dritte, was dazu notwendig war, damit das geschieht, heißt in Vers 32, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, ist übrigens ein Begriff, den die Juden sofort als den Kreuzestod identifizierten. Ihr könnt das nachlesen, da kommen wir dann das nächste Mal drauf. Denn die Juden, das Volk Israel, reagiert darauf, als Jesus das sagt, in Vers 34 und 35, wo sie genau wussten, wenn er sagt, der Mensch muss erhöht werden. Ich lese euch das mal vor. Die Menge antwortet ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, dass der Sohn des Menschen erhöht werde? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Sie haben es nicht verstanden. Sie wussten aber genau, was Jesus damit meinte, erhöht zu werden. Denn die Juden, wenn sie einen Menschen töteten aufgrund von Sünde, was haben sie gemacht? Sie haben gesteinigt. Stephanus, Apostelgeschichte. Ja? Gotteslästerung wurde gesteinigt. Nie wurde ein Jude erhöht. Das war ein Werkzeug der Römer. Und auch nur für Nicht-Römer gedacht. Also jeder wusste, wenn Jesus davon sprach, ich werde erhöht, wussten sie, dass er sterben wird am Kreuz. Und sie reagierten mit Unverständnis, weil sie es nicht einordnen konnten. Sie konnten es nicht verstehen. Genauso wenig wir. Sei denn, Gott greift ein und öffnet uns die Augen, damit wir sehen. Aber das... Und diese Aussage hier in Vers 32, was geschieht, wenn Jesus am Kreuz erhöht worden ist? Er wird alle zu mir ziehen. Auch hier sehen wir schon immer wieder einen Hinweis darauf, dass Jesus nicht nur für die Juden kam, sondern für alle Menschen. Er kam für alle und ist für alle gestorben. Und er wird die Menschen zu sich ziehen. Das ist die Wiedergeburt. Du kommst zu Jesus und er macht dein Leben neu. Er wäscht durch sein Blut deine Schuld und Sünde rein und du darfst in Beziehung mit Gott treten. Durch das Blut, durch das Kreuz haben wir Zugang zu Gott. Das ist das Evangelium und das sind die Auswirkungen dessen. Nun wollen wir uns, ich hoffe, ihr könnt noch, der Frage widmen, wie spiegelt sich das Kreuz, wie spiegelt das Kreuz die Herrlichkeit Gottes wider? Und ich habe darüber nachgedacht, im Grunde genommen, das habe ich so am Mittwoch gesagt, das war vielleicht ein bisschen gewagt, aber glaube ich, dass das Kreuz eigentlich alle wesentlichen Wesenszüge Gottes widerspiegelt. Was meine ich damit? Nehmen wir zum Beispiel die Eigenschaft, dass Gott Liebe ist. Johannes spricht davon, 1. Johannesbrief. Gott ist Liebe. Wie drückt sich die Liebe Gottes am Kreuz aus? Kann mir das jemand erklären? Der Liebesbeweis. Was noch? Versuchen wir mal Bibel drunter zu packen. Na gut. Ja. So, wer hat Gott die Welt geliebt? Johannes 3, Vers 16, ja? Daniela. Wolltest du auch sagen? Römer 5, Vers 8. Da sagt Paulus Folgendes. Da sagt er, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis, den Gott jedem uns Menschen gezeigt hat. Da spiegelt sich seine ganze Liebe zu uns Menschen wider. Dass er das Liebste für uns gab, ja? Verborgen, ja. Nehmen Sie ihn nur glaubend an. Genau, das kenne ich auch noch. Ja, versteht ihr? Die Liebe Gottes wird am Kreuz sichtbar. Ja, indem er für uns starb, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Gibt es einen größeren Liebesbeweis? Gibt es nicht. Da zeigt sich die Herrlichkeit Gottes seiner Liebe zu uns Menschen am Kreuz. Nehmen wir einen anderen Begriff. Was gibt es noch? Welche Eigenschaften können wir vielleicht noch sehen am Kreuz? Gerechtigkeit. Inwiefern gerecht? Gerechtigkeit ist auch sehr eng gekoppelt mit einem anderen Wort. Welches? Wie ist Gott noch? Heilig. Ja? Weil Gott heilig ist, muss er was tun? Sünde bestrafen. Und es drückt auch aus, dass seine Heiligkeit niemand mit schuldbeladen oder mit beflecktem Herzen zu Gott kommen kann. Wir sind alle nicht heilig. Und wie spiegelt sich die Heiligkeit Gottes am Kreuz wider? Es spiegelt sich darin wider, dass er einen Stellvertreter eingesetzt hat, nämlich seinen Sohn, der für uns die Schuld und diese Gerechtigkeit, diese Heiligkeit, die Gott fordert von uns, für uns einlöst. Er ist unser Stellvertreter. Das ist übrigens ein Gedanke, der unheimlich wichtig ist. Jesus ist für uns in den Riss getreten. Er hat die Strafe auf sich genommen. Weil Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit das forderte. Und er musste seiner Heiligkeit gerecht sein auch. Er konnte nicht einfach 2, 3 gerade sein lassen. Sondern er musste Sünde bestrafen. Und weil niemand von uns diese Last auf sich nehmen kann und für seine Schuld und Sünde am Kreuz sterben kann, weil das würde nichts helfen, musste er Mensch werden in Jesus und ans Kreuz gehen. Am Kreuz sehen wir die Heiligkeit Gottes in Vollendung. Was noch? Es gibt noch viele, viele Eigenschaften Gottes. Ich habe mal vorhin gegoogelt noch. Der hat mir nur einen kleinen Auszug gegeben von dem Wesen Gottes, wie Gott ist. Was drückt das Kreuz noch aus?
Ha?
Treue. Treue, ja. Barmherzigkeit. Dass Gott barmherzig ist. Dass er uns nicht laufen lässt. Dass er einen Weg geschaffen hat, dass wir zurückkommen können in die Gemeinschaft mit ihm. Ja? Wahrheit und Gerechtigkeit haben sich am Kreuz, gibt es einen Psalm, geküsst. Sind wir wieder bei Beziehungen, ne? Matthias. Ja? Also wir sehen eigentlich am Kreuz, dass das, was Jesus hier bittet zu seinem Vater, dass er verherrlicht wird durch das Kreuz, sehen wir eigentlich, wenn wir genau hinschauen, sehen wir alle Wesenszüge Gottes am Kreuz vereint. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Liebe, seine Gnade. All die Dinge sehen wir am Kreuz. In Jesus, der das für seinen Vater vollendet hat. Und das finde ich genial, oder nicht? Und wie schön ist, wenn Menschen das erkennen dürfen. Weil das ist eigentlich der Schlüssel, wenn wir so genau das runterbrechen, ist der Schlüssel zu einem neuen Leben. Wenn das Kreuz herrlich wird, dann haben wir es verstanden. Ist hier in zwei, und damit schließe ich jetzt 2. Korinther 4. Das ist für mich so einer der Lieblingstexte eigentlich, die das so wunderbar ausdrücken. Was passieren muss im Leben eines Menschen, dass es hell wird, dass Licht wird, dass Leben in uns hineinkommt. Da heißt es in Vers 3, und damit schließe ich jetzt 2. Korinther 4, Vers 3, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Ja? So sind wir rumgelaufen, verblendet. Wir haben nichts Herrliches gesehen in Jesus, wir haben nichts Herrliches gesehen im Kreuz, wir haben nichts Herrliches gesehen in Gott. Wir lebten für uns selbst, verblendet vom Gott dieser Welt. Und dann heißt es so, dass ihr das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit, und ich finde das so interessant, hier wird das Evangelium so formuliert, das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus, das heißt, ein Mensch, der erkennt, dass Jesus, der Sohn Gottes, ist die Herrlichkeit, Mensch geworden, auf diese Erde gekommen. Wer das erkennt, in dem wird es Licht. Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht auflöst, welcher Gottes eben ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist und uns selbst als eure Knechte um Jesu Willen. Und jetzt kommt der Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Damit, ja, wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Da sind wir wieder bei unserem Grundgedanken. Ja? Wir werden, unsere Augen werden geöffnet und das ist Gottes Werk. Das können wir nicht selber produzieren. Wir können nicht selber das Licht anschalten. Das muss Gott tun. Und er tut es und dann heißt es, wenn er das tut, dann wird es in unserem Herzen Licht. Er lässt Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier sehen wir Vater und Sohn, ja, das ist ein, und der Geist, der das lebendig macht, ja, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen im Angesicht Jesu. Das heißt, wenn du Jesus siehst und Herrlichkeit siehst, Gott siehst, dann ist es hell geworden in deinem Herzen. Das ist etwas, was Gott tut. Das ist das Evangelium. Und dann heißt es im Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Diesen Schatz, dieses Evangelium, diesen Jesus, der jetzt Wohnung genommen hat in unserem Herzen, der ist in einem irdenen Gefäß. Stimmen wir damit überein? Ja, wir sind ziemlich zerbrechlich. Ja, und hier heißt es, das ist auch gut so. damit die überragende Kraft Gottes sichtbar wird, nicht unsere. Da sind wir wieder bei unserem Grundgedanken. Wir leben zur Verherrlichung Gottes. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Ziel. Das ist unser Lebensmotto. Zu leben, damit Gott verherrlicht wird. Und diesen Schatz, den haben wir in irdenen Gefäßen. Und der ist sehr zerbrechlich, das ist auch gut so. Denn dann ruht die Kraft nicht auf uns, sondern auf Gott. Wie Paulus sagt, nicht ich, nicht meine Kraft, sondern durch meine Schwächen bin ich stark. Und das gilt es immer wieder zu lernen. Aber ich hoffe, dass wir heute Morgen vielleicht ein Stückchen mehr das Kreuz verstehen. Und wie Jesus es gesehen hat, als etwas, ja, das war mit Kampf, mit Schmerz verbunden, aber eher der Schmerz, was es heißt, getrennt zu sein von seinem Vater, die zur Sünde gemacht zu werden, aber auf der anderen Seite auch, dass wir sehen, wie herrlich Jesus das Kreuz sozusagen vor sich hat. Und Römer 12, lest das mal den Text, Römer 12, Vers 1 und 2 und die folgenden Verse darauf, wo er sagt, dass er vor der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Das ist das Kreuz. Und das ist die Botschaft. Und das ist das Evangelium. Und ich wünsche, dass das jeder von uns hier heute Morgen so sehen kann und erlebt hat, dass dieses Kreuz zum Zentrum unseres Lebens geworden ist und auch zum Mittelpunkt und auch zur Ausrichtung für alles das, was wir tun, in der Gemeinde, in unseren Aktivitäten, dass er der Mittelpunkt ist. Solange das geschieht, ruht was drauf? Segen. Solange Jesus im Mittelpunkt ist und bleibt und wir uns um ihn versammeln, da ist Segen. Und das möchte Gott. Dass das geschieht. Denn dann wird Jesus und dann wird Gott groß. Er wird verherrlicht, nicht wir. Ja, das ist das Zentrum. Und ich denke, da tun wir immer gut dran, uns wieder drauf neu zu besinnen. Lass uns noch beten. Ja, Vater, da steckt so viel drin in dem Text und ich habe wahrscheinlich vieles übersehen. Und möchte ich einfach bitten, dass du uns allen hilfst, wenn wir diesen Text nochmal lesen, vielleicht zu Hause, dass wir selber uns Gedanken machen darüber. Was es heißt, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist und lebst. Und wie dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde. Das ist so spannend, darüber nachzudenken. Und dass es unser Herz wieder neu erreicht, motiviert, herausfordert und ermutigt, auch im Alltag, dass du alles gegeben hast, damit wir wieder in Beziehung mit dir treten durften. Danke dafür, Herr, und du dein Werk in unserem Herzen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.